in ein kleines Pastorengeheimnis einweihen. Und zwar gibt es Predigten, die so leicht sind, dass sie wieder schwer sind. Ich möchte euch kurz erklären, was das meint. Es gibt Themen, wie zum Beispiel bei Erntedank, da hat man das Gefühl, ist ja irgendwie alles klar. Worum soll es wohl gehen an Erntedank? Ne? Vermutlich um irgendwas mit Dankbarkeit. Das liegt irgendwie schon im Wort drin. Und auf der einen Seite ist es richtig, Dank sollte heute an diesem Tag eine besondere Rolle spielen. Die Schwierigkeit ist nur, wenn man jetzt quasi eine Predigt über Erntedank hält, wie man sie letztes Jahr auch schon gehört hat und vorletztes Jahr und vor 10 und vor 15 Jahren und vielleicht schon vor 150 Jahren, ist die Schwierigkeit, dass man manchmal ehrlich so ein bisschen abschaltet. Denn meistens, und die Gefahr besteht, dass die Predigten dann im Grunde so in etwa so funktionieren. Dankbarkeit ist wichtig. Bist du dankbar genug? Nein? Dann sei dankbarer. So. Oder vielleicht teile noch mehr das, was du hast, mit anderen Menschen, die es brauchen können. Das ist an sich ja nicht falsch. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob man mit solchen so ethischen Appellen den Kern von Erntedank schon entdeckt hat oder ob es da nicht vielleicht noch ein bisschen was anderes gibt, was sich lohnt, auch noch zu heben. Neben diesen allgemeinen Plätzen, die richtig und wahr sind, aber die man doch irgendwie schon so oft gehört hat, dass sie sich so ein bisschen abnutzen möglicherweise. Also möchte ich euch mit reinnehmen in einen Text aus dem Johannesevangelium, um dort von dort aus nochmal einen neuen Blick auf Erntedank zu werfen. Und die Frage, die im Grunde über all dem steht, ist, brauche ich für Erntedank eigentlich wirklich Gott? Brauche ich den eigentlich dafür? Oder könnte man nicht irgendwie Erntedank auch mit so einem allgemeinen Gefühl der Dankbarkeit irgendwie bestreiten? Wie die Antwort aussieht, werdet ihr am Schluss erfahren. Aber lasst uns zunächst einmal uns dem Johannesevangelium zuwenden. Und der Text von heute steht im 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Man kann also sagen, im Grunde mittendrin. Jesu Wirksamkeit ist voll angebrochen, er tut Wunder, er predigt, die Menschen sind begeistert und folgen ihm in großen Mengen. Und nun lese ich aus der neuen Genfer Übersetzung den Text, Johannes 6, Vers 1 bis 15. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, der auch der See von Tiberias genannt wird. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie seine Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen, denn er wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stückchen zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Anzahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge verteilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle gegessen hatten, und sie füllten 12 Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Jesus ist hier am Gipfelpunkt seiner Beliebtheit. Er hat immer größere Bekanntheit erlangt und das in einer Zeit ohne Tageszeitungen, ohne Twitter und Internet und was nicht alles. Jesus war der Hoffnungsträger schlechthin der Zeit. Er ist die Hoffnung vieler Menschen geworden. Und viele folgten ihm nach und er predigt dort und er lehrt die Menschen, er heilt auch. Und irgendwann werden die Leute hungrig. Und dann merken sie, wo sie eigentlich sich gerade befinden. Sie befinden sich, man könnte sagen, so ziemlich im Abseits, ziemlich im, man kann sagen, in der Provinz. Da gibt es nicht allzu viel drumherum. Vor allen Dingen nichts, wo man so viel Essen herbekommen könnte auf die Schnelle, um so viele Menschen satt zu bekommen. Schon hier ist es ja so, die Bäcker müssen im Voraus Brot backen. Und wenn es verkauft ist, ist es verkauft. Die können nicht in 5 Minuten mal eben alles neu machen, sondern irgendwann ist auch eine Grenze erreicht. Das ist die Situation. Und ihr merkt, die Spannung liegt in der Luft. Wo sollen die Leute nun versorgt werden? Und nun heißt es dort in Vers 5 und 6, dass als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, da fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen? Jesus fragt Philippus, und das ist kein Zufall. Philippus ist einer aus dem engsten Kreis der Jünger. Und er fragt Philippus deswegen, weil Philippus aus einem Nachbardorf kommt, also quasi direkt um die Ecke. Der kennt sich also da aus. Der weiß, wo man Sachen beschaffen könnte. Der kennt sich mit den Gegebenheiten aus. Und Jesus weiß ganz genau, er fragt ihn und er weiß, der wird darauf mit Ratlosigkeit antworten müssen. Jesus weiß es schon vorher. Und Philippus ist tatsächlich genauso ratlos. Er sagt, wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Also hier ist wirklich nichts, woran wir das machen könnten. Es gibt hier kein Kornlager, wo wir so viel Brot herbekommen können. Die Menge, um die es hier geht, ist noch deutlich größer als die 5000 Männer, die genannt werden. Es ist so, dass Johannes hier nur die Männer zählt, 5000. Man geht davon aus, also von den Auslegern, dass es sich vermutlich zwischen 15.000 und 20.000 Personen handelt, die dort sind. Das ist eine riesige Menschenmenge, also eine unvorstellbar große Menschenmenge. Warum redet Johannes hier nur von den Männern? Das hat einen Grund und nachher wird er vielleicht noch deutlicher werden. Das liegt nicht daran, dass die Menschen damals irgendwie sexistischer waren oder Frauen nichts gezählt haben. Das stimmt in der Fall überhaupt gar nicht. Johannes zählt hier nur die Männer, weil die Männer in der Situation waren, wo sie eigentlich nicht nur jemanden wollten, der sie satt macht oder gesund macht, sondern das waren eigentlich Leute, die gesagt haben, wir wollen endlich eine Revolution haben und wir warten darauf, dass wir einen Anführer bekommen. Deswegen zählt er hier die Männer, man könnte sagen, so die wehrhaften Männer, so die, die eingezogen werden könnten zum Bund, würde man hier sagen. Das heißt, er zählt die 5000, weil er sagt, das sind 5000, die im Grunde Gewehr bei Fuß stehen und nur darauf warten, dass endlich die Revolution beginnt und die Römer aus dem Land geworfen werden. Diese Spannung liegt in der Luft. Es geht hier nicht nur um ein Wunder, sondern im Grunde warten die auf einen neuen Anführer, der alles umkrempelt. Und die denken sich, vielleicht ist ja Jesus derjenige, mal sehen, was passiert. Man könnte sagen, Revolution hing in der Luft, die Luft roch nach Schießpulver, könnte man sagen. Und sie denken, vielleicht ist Jesus dieser Revolutionsführer. Deswegen zählt Johannes hier nur die Männer, um deutlich zu machen, das sind diejenigen, die dann nachher auch loslegen würden, wenn es zu einer Revolution kommen würde. Und nun ist Philippus in der Situation und sagt, wie entschärfe ich diese Spannung? Die haben alle Hunger, die wollen alle was sehen, was mache ich damit? Heißt es in Vers 7, Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem nur ein kleines Stückchen zu geben. 200 Denare, das sind in etwa 8 Monatsgehälter eines angestellten Arbeiters damals gewesen. Das heißt, wenn ihr hochrechnet, wenn du jetzt arbeiten würdest und sagst, ich arbeite 8 Monate, lege alles auf die Seite, sagen sie, wenn ich all das Geld dafür einsetzen würde, würde es nicht mal reichen, dass jeder einen kleinen Happen bekommt. Das ist logistisch also eine absolute Unmöglichkeit, hier zu helfen. Philippus denkt rein menschlich, irdisch. Der sagt, was für Ressourcen habe ich da, was kann ich machen, wie kann ich das lösen und sagt, ich sehe keine Lösung, es gibt keine Lösung, wir bekommen das nicht hin. Ein anderer Jünger bringt nun einen kleinen Jungen dazu, der sagt, ja, wir haben ein bisschen, was haben wir ja da und sagt, es sind 5 Gerstenbrote und Fische, 2 Fische. Wenn ihr an Gerstenbrote denkt, also 2 Sachen dazu. Erstens, die Gerstenbrote ist das Brot des armen Mannes dort. Also das ist ganz, ganz schlicht und ganz, ganz einfach. Und vor allen Dingen, da geht es nicht um Brote, wie wir die vielleicht hier in Deutschland verkaufen, so mit diese Dinger, wo man sagt, da kriegt man auch jemanden satt, sondern da geht es quasi um etwas in dieser Größe. Also 5 Stück für diese Menschenmenge. Es wird also immer deutlicher, es gibt keinen menschlichen Weg, das Problem zu lösen. Eigentlich ein lächerlicher Vorschlag, die Brote überhaupt zu sammeln oder zu suchen, ist schon eigentlich absolut irre. Und nun kommt es zum Wunder. Das Wunder wird hier eigentlich nur sehr knapp beschrieben. Jesus sagt, sie sollen sich alle hinsetzen und lagern. Und da gibt es so eine kleine Anspielung an Psalm 23, dass Gott uns quasi auf einer grünen Weide führt und mich zu einer frischen Weide führt und versorgt. Deswegen ist hier die Rede von hohem Gras. Die setzen sich dahin, das ist so eine kleine Anspielung für die Bibel-Insider der damaligen Zeit. Die sagen, okay, Da steckt wohl mehr dahinter. Also, sie setzen sich hin und es wird geteilt und gegessen. Und es ist für alle da und sogar so viel, dass übrig ist. Das ist in kurzen Worten das Wunder. Man liest gar nicht, wie genau das funktioniert hat. Also ein Physiker würde da sicherlich einen Haufen Fragen haben, wie das Ganze jetzt vonstatten gegangen ist. Aber Johannes antwortet da eigentlich gar nicht drauf. Er sagt, dieses Wunder hat stattgefunden, die Menschen wurden satt. Und das, was übrig war, war eine große Zahl. Hier heißt es 12 Körbe voll. Und das ist kein Zufall, wenn diese Zahlen vorkommen hier, dass diese 12 Körbe sind ein Symbol für die 12 Stämme Israels. Das Volk Israel bestand aus 12 Stämmen. 12 war die volle Zahl dieser Stämme. Und wenn man quasi andeuten wollte, dass etwas sich für das ganze Volk ereignet, dann hat man immer von den 12 Stämmen geredet. Dass hier etwas für jeden Stamm übrig ist, soll bedeuten, Gott versorgt. Und er versorgt nicht nur diesen Haufen vor ihrer Nase, sondern eigentlich sein ganzes Volk. Das soll in diesem Wunder eigentlich deutlich werden. Und wenn ihr die Bibel aufschlagt, werdet ihr sehen, dass Gott Menschen direkt versorgt an ganz vielen verschiedenen Stellen. Das kommt immer wieder vor. Als bekanntestes gibt es die Zeit, als Mose das Volk aus Ägypten rausbringt, durch die Wüste führt und Gott dann Manna schenkt. Also im Grunde, man könnte sagen, so eine Art Brot oder Brotersatz, der vom Himmel fällt. Und damit versorgt er sein Volk direkt. Aber auch einzelne Menschen werden von Gott auf direkte Art und Weise versorgt. Das kommt immer wieder vor. Nun ist die Frage, wie gehen die Menschen damit um? Was ist die Reaktion? Die Menschen sind erstmal natürlich ziemlich beeindruckt. Wäre ich bestimmt auch, wenn ich da gesessen hätte. Sie sind sehr, sehr beeindruckt. Und auf den ersten Blick klingt das positiv. Johannes 6, Vers 14. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Was meinen Sie hier mit Prophet? Die Menschen da damals knüpften an ein altes Versprechen an, was viele, viele hundert Jahre vorher schon als Prophezeiung, also als Voraussage im Alten Testament zu lesen ist. Da spricht Mose selbst und prophezeit viele hundert Jahre vorher in 5. Buch Mose 18, Vers 15. Ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir, also aus dem Volk und aus deinen Brüdern, und dem sollt ihr gehorchen. Ein Propheten wie mich. Mose hat quasi gesagt, da wird jemand kommen, der genau dieses so ein Format hat wie ich. Ja? Und Mose ist ziemlich weit oben, also der ist eine absolute Legende gewesen für die Menschen damals. Und wenn er sagt, da wird es jemanden geben, der auf dieselbe Weise Autorität hat und Vollmacht hat und ein Prophet ist und von Gott gesandt ist, da wird jemand kommen und auf den sollt ihr hören. Und die Menschen damals dachten, das ist der Mann, auf den wir warten. Das ist unser Revolutionsführer. Das ist der, mit dem alles losgeht. Jesus tut das Wunder und sie denken, dann ist er der Mann. Das ist unser Mann. Er ist der Richtige. Und deswegen heißt es Vers darauf, dass sie sogar versuchten, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Man nennt ihn auch den Brotkönig. Sie haben gesagt, der macht uns satt, der gibt uns Hoffnung, der kann Wunder tun, der kann Menschen heilen. Wer ist besser geeignet als Anführer als der? Und Jesus zieht sich zurück. Er sagt, nein, das Spiel spiele ich nicht mit. Und jetzt kommen wir einen Schritt näher zur Erntedank. Was ist nun das Besondere an dieser Wundergeschichte? Das Besondere an der Wundergeschichte ist nicht nur, wie Jesus reagiert und dass er versorgt. Das kann er tun. Und letztendlich geht es auch darum, dass das Versprechen, was er dort einlöst, eines ist, was er auch seinem Volk schon früher gegeben hatte. Dass Gott selbst sein Volk versorgt, auf direkte Weise. Die Menschen konnten das erleben. Die sind dankbar, diese Menschen, und trotzdem fehlgeleitet. Die sind dankbar und trotzdem fehlgeleitet. Erntedank, was nur auf eine allgemeine Dankbarkeit zielt, sichert noch nicht, dass wir unsere Dankbarkeit an den richtigen Ort bringen und dass wir sie auf eine richtige Art und Weise auf Gott selbst beziehen. Die Menschen waren unheimlich dankbar gewesen, aber sie haben nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Und das lesen wir in den folgenden Versen. Dieses 6. Kapitel ist ein langes Kapitel. Und Jesus erklärt im ganzen Rest, was er dort eigentlich gemacht hat. Und versucht gerade zu rücken, wo die Menschen ihn da irgendwie auch missverstanden haben oder ihn zu was machen wollten, was er nicht war oder sein wollte. Die Gaben damals, genauso wie die Wunder, die es dort gab, hatten alle ein besonderes Ziel. Es ging nie darum, die Menschen nur satt zu machen, sondern die Wunder und die Gaben, die sie dort genossen haben, sollten ein Hinweisschild sein zu dem, der die Gaben eigentlich gibt, zu Gott selbst. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein großes Hinweisschild. Stellt euch vor, ihr macht, habt eine Wanderung und ihr wollt ein Schloss sehen, das ist angekündigt und ihr wisst, das ist irgendwo in der Richtung und ihr lauft einen Weg und dann seht ihr ein großes Schild, wo drauf steht, zum Schloss geht's da lang. Jetzt stellt euch mal vor diesem Schild stehen lauter Leute mit einer Fotokamera und fotografieren sich vor diesem Schild und drehen dann um und gehen wieder zurück zu ihrem Auto. Ich würde sagen, Moment mal, die haben das Eigentliche ja noch gar nicht gesehen. Die wollen doch das Schloss sehen und nicht dieses komische Schild. Ungefähr so ist es, wenn man, wie die Menschen damals, vor diesen Wundern oder auch vor den Gaben, die wir hier sehen, stehen bleiben und nicht den Weg zum Schloss machen, nicht den Weg zu Gott zurücklegen, sondern nur sagen, ach ja, schön, da ist ein Schloss, wie fein. Und dann dreht man sich wieder um und geht nach Hause. Es ist eine fehlgeleitete Dankbarkeit, die diese Menschen dort haben. Und deswegen spricht Jesus an dieser Stelle mit die härtesten Worte, die überhaupt überliefert sind von ihm, in diesem Kapitel. Und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen und auch herausfordern. Jesus wird richtig ungemütlich. Er spricht in Vers 35. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus sagt damit, ihr braucht nicht die Dinge, die ich euch gebe, sondern eigentlich braucht ihr mich. Ihr braucht nicht die Dinge, die ich euch gebe, sondern ihr braucht mich. Ich bin hier eigentlich derjenige, der nötig ist. Deswegen bin ich das Brot des Lebens. Ich bin nicht nur derjenige, der das Brot gibt, sondern ich bin eigentlich dasjenige, was ihr braucht, noch viel mehr als alles andere. Und ich glaube, da rührt Jesus einen wunden Punkt an, vielleicht nicht nur bei mir, sondern vielleicht auch bei dir. Überleg mal heute Morgen, wenn du eine Liste machen würdest, was du brauchst in deinem Leben, jetzt gerade. Was wäre da auf der Liste? Was würdest du darauf schreiben, wenn du jetzt einfach mal nur aufschreiben würdest, was brauche ich eigentlich? Vielleicht brauchst du Ruhe und sagst, ich habe viel Stress gehabt. Oder umgekehrt, du sagst, ich brauche endlich mal wieder Begegnung mit Menschen, das fehlt mir. Vielleicht brauchst du mehr Sport, Sicherheit bei der Zukunftsplanung. Vielleicht brauchst du, dass endlich mal die Geschwister in der Gemeinde mal so mehr sind wie ich und nicht so sehr wie sie selber. Oder vielleicht brauchst du auch, dass die Corona-Regeln endlich mal gelockert werden für dich und sagst, ich brauche das endlich, dass ich da Freiheiten wieder bekomme. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich brauche es endlich wieder singen zu können hier im Gottesdienst. Die Liste könnte lang sein und die ist vielleicht bei jedem unterschiedlich. Aber ich muss ehrlich sein, würde Jesus da irgendwo drauf auftauchen bei meiner Liste? Jesus sagt, ihr braucht nicht die Dinge, die ich euch gebe, ihr braucht mich. Jesus sagt, was du zu diesem Leben brauchst, zum echten Leben, brauchst du nicht Dinge in deinem Leben oder Umstände, die sich verändern sollten, sondern ihn selbst in deinem Leben. Und das bedeutet, Jesus zeigt den Erwartungen der Menschen hier absolut die kalte Schulter. Absolut. Er lässt sich auf das Spiel nicht ein. Er sagt nicht, dann macht mich halt zum König, dann kann ich versuchen, das irgendwie nachträglich gerade zu biegen, sondern er sagt, nee, ihr versteht die Sache gar nicht. Ihr versteht das Wunder nicht. Ihr versteht den Sinn von Essen und Trinken quasi gar nicht, weil ihr nicht seht, wohin der Blick gehen sollte. Schaut nicht nur dahin, sondern schaut nach da oben. So, wie reagieren nun die Menschen darauf? Ich denke, es gibt zwei Reaktionen, wie die Menschen mit diesen Sätzen, mit diesen auch harten Worten umgegangen sind. In Johannes 6, Vers 66 steht einer der traurigsten Verse vielleicht im Neuen Testament. Da heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Viele von seinen Jüngern zogen sich zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Die waren so vor den Kopf gestoßen in diesem Moment, mit welcher Härte und Schärfe Jesus sagt, ihr braucht nicht Dinge, sondern ihr braucht mich, dass sie gesagt haben, okay, unter den Umständen ist er vielleicht doch nicht der Richtige. Und die Leute, die sich zurückgezogen haben, waren nicht Zuschauer aus der zweiten und dritten Reihe, sondern hier heißt es, dass seine Jünger sich abgewendet haben von ihm und gesagt haben, das geht jetzt zu weit. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, was er da sagt. Und ich muss sagen, es ist eigentlich ein trauriger Vers, zu sehen, dass gerade die, die von denen es vorher heißt, sie suchen ihn sogar, diejenigen sind, die sich jetzt umdrehen und sagen, also wenn das jetzt quasi das Ergebnis ist, dann irgendwie lieber nicht. Den Weg von den Gaben, die Gott uns gibt, hin zu Gott selbst, den gehen eben nicht alle mit oder vielleicht sogar nur wenige mit. Das ist die Reaktion der Ablehnung. Es gibt aber auch noch eine andere und die ist umso strahlender und glorreicher, wenn man sie sieht. Direkt der Vers danach. Da fragt Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Seinen engsten Zirkel, seine engsten Freunde. Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortet Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Was für ein Bekenntnis. Was für ein Bekenntnis. Die Jünger oder allen voran jetzt Simon Petrus, der Klassensprecher der Gruppe, könnte man sagen, der bekennt und sagt, es gibt doch gar keinen anderen Ort, wo wir hin sollten. Der sieht, dass es absolut alternativlos ist, und zwar nicht in dem politischen Sinne von alternativlos, sondern real. Er sagt, wo sollte ich denn echtes Leben bekommen, wenn nicht bei dir? Und da steckt so eine unglaubliche Lebenserfahrung dahinter, die beneide ich richtig. Er weiß nämlich, ich muss gar nicht erst anfangen, noch woanders zu suchen. Ich weiß doch, dass ich das, was ich brauche, nur bei dir finde. Ich würde meine Antwort nicht überdenken, wenn ich neue Dinge kennenlerne in meinem Leben oder wenn ich neue Erfindungen erlebe, die vielleicht erst hunderte Jahre später kommen und dann stehe ich vor dem Computer und wundere mich, was alles mit dieser Maschine möglich ist. Und doch weiß ich, ich müsste nie auf was anderes warten, sondern das, was ich brauche, das finde ich nur bei dir. Und deswegen kann er diese Antwort geben. Ich finde das echt bewundernswert. Also diese Antwort von Simon Petrus beeindruckt mich sehr. Ich denke, ich würde mich erstmal vielen Orten oder Personen oder Sachen zuwenden, die es gibt. Aber der Rest von den Jüngern hat erkannt, dass Jesus mehr ist als der Ursprung aller Gaben. Sie haben erkannt, dass er selbst die größte Gabe ist. Und deswegen möchte ich dich einladen, jetzt nochmal zum Anfang zu springen von der Predigt und zu überlegen, brauche ich Gott jetzt eigentlich für Erntedank? Das war eigentlich die Frage gewesen. Brauche ich Gott für Erntedank? Ich glaube, mit Johannes im Rücken würde ich sagen, und ich glaube, Johannes würde das auch sagen, natürlich, ohne Jesus, ohne Gott selbst, würdest du überhaupt nicht verstehen, worum es an Erntedank gibt. Das war jetzt, glaube ich, schon letztes Jahr gewesen, hatte ich mal ein Gespräch mit einem Bauern gehabt. Und zwar, ich komme zwar aus dem Lande, aber Bauern gab es da nicht wirklich, da wo ich herkomme. Das heißt, so ein bisschen neues Leben so für mich auf dem Dorf mit Bauern und was die so alles für Bräuche haben. Ein Brauch, den fand ich ganz beeindruckend, und zwar Erntekronen binden. Wusste ich überhaupt nicht, also da wird feierlich was Großes gebastelt, könnte man sagen, basteln für Erwachsene. Dann fließt auch sehr viel Alkohol meistens und dann wird das irgendwie gefeiert. Und ich war ganz beeindruckt, ich wusste nicht, worum es da geht und was das ist. Und es ist ein Riesending gewesen. Da habe ich gefragt, was ist das, was macht ihr da? Ja, genau, so nur noch größer, also die haben das richtig im großen Stil gebaut. Und ich hatte dann gefragt, was ist das eigentlich? Ja, das ist eine Erntekrone. Ja, was macht ihr damit? Was bedeutet das? War die Antwort gewesen, ja, wir wollen der Natur Danke sagen. Danke quasi für die Ernte und für alles, was wir bekommen haben. Da habe ich gedacht, ja genau, das ist der Moment, wo man quasi bei den Gaben stehen bleibt und sagt, irgendwie die Natur oder so, danke an irgendwie das irgendwo da draußen. Als Christen haben wir viel mehr. Wir dürfen wissen, dass es jemanden gibt, dem wir das verdanken. Eine Person gibt, der wir das verdanken. Gott selbst gibt, dem wir das verdanken. Und Erntedank ist im Grunde erst dann wirklich Erntedank, wenn ich den Weg von diesen Gaben gehe hin zu Gott, der selbst nicht nur der Geber aller Gaben ist, sondern eigentlich die größte Gabe selbst. Deswegen sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Nicht nur ich gebe das Brot des Lebens, ich bin das Brot des Lebens. Mein Gebet ist, dass du auch dieses Bekenntnis von Petrus heute selbst sprechen kannst. Und vielleicht gerade in Anbetracht von gedeckten Tischen und vielen bunten Farben und schöner Dekoration und allem, was Tolles und großartig und was wir auch genießen dürfen und sollen, dass du in all dem dennoch diesen Satz auch mit Petrus sagen kannst und sagen kannst, Herr, wohin sonst sollte ich denn gehen? Du nur hast Worte des ewigen Lebens. Mein Gebet ist, dass an diesem Tag heute das auch euer Bekenntnis wird. Ich möchte zum Abschluss noch beten und im Anschluss wollen wir uns in eine Zeit des Lobpreises begeben, wollen Gott unser Herz öffnen und wollen auch uns in Liedern durch ihn ansprechen lassen. Ich bete und wir bleiben dazu sitzen. Jesus Christus, so ein Wunder ist erstmal aufsehenerregend und es klingt so großartig und wie sehr wünschen auch wir uns, diese Wunder in unserem Leben zu erleben. Einfach mal da zu sitzen und ein echtes Wunder zu sehen, was uns begeistert und umkrempelt. Aber Herr, auch die Menschen, die es gesehen haben, sind dir dadurch nicht näher gekommen. Herr, wir können auch in unserem eigenen Leben immer wieder fehlgehen und unsere Dankbarkeit auf eine falsche Art und Weise adressieren an irgendwas oder an dir vorbei. Herr, vom Herzen möchte ich bitten, dass du uns Gnade schenkst und Klarheit, dass wir erkennen, wer du bist und dass du eigentlich das größte Geschenk bist, was wir an Erntedank feiern können. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns das klar machst und dass wir all die guten Dinge, die wir genießen, ob das leckeres Brot ist oder Obst und Gemüse, dass wir all das Gute, was uns widerfährt im Leben, sehen als Hinweisschild zu dir. Herr, wir wollen diesen Weg weitergehen und wir wollen ihn auf dich zugehen, dass wir bei dir ankommen und uns an dir freuen. Danke, dass du gnädig bist, da wo wir versagen, wo wir das nicht können, wo wir ja uns immer wieder an Dinge klammern oder an Menschen oder an die Umstände, die wir brauchen oder denken zu brauchen. Herr, wir wollen dir vertrauen und du hast versprochen, dass du uns erleben lässt, dass du genug für uns bist. Herr, lass uns doch auch einmal so antworten, wohin sonst sollten wir denn gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Amen.